RRI Internasionale Sendung Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying.
Voice of Indonesia, di Internationale Sendung von Radio Republik Indonesia in Jakarta, präsentiert die Nachrichten und aktuelle Informationen sowie Unterhaltungsprogramm.
Sie können jeden Tag unsere Sendung in deutscher Sprache über die Frequenzen 15.150 oder 95.25 und 11.785 kHz oder Audio on Demand in d.voi.co.id hören.
Guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer der Stimulations. Herzlich willkommen zu unserem heutigen Programm am Samstag, den 30. September 2017. Die Stimulations in Jakarta in deutscher Sprache sendet wie immer zuerst die Nachrichten. Dann hören Sie Presseshow, Vergangenheit und Gegenwart, im Blickpunkt wunderbares Indonesien, dies und das und im Anschluss unser Musikprogramm. Sprecherinnen im Studio sind heute Nono Norsia, Puji Astuti, Setiorini, Dora und Egi. Aus Jakarta wünschen wir Ihnen gute Unterhaltung.
Die Stimme Indonesiens mit den Nachrichten.
Hier ist die Stimme Indonesiens in Jakarta mit den Nachrichten. Sie hören zunächst die Schlagzeilen. Indonesien fördert Maßnahmen gegen Menschenhandel. Indonesischer Vizepräsident geht davon aus, dass die Wettbewerbsfähigkeit Indonesiens noch verbessert werden muss. Das 23. Ministertreffen der IMTGT ermutigt die nachhaltige Wirtschaftszusammenarbeit. Indonesische Regierung erhöht Öl- und Gasexploration. Indonesien eröffnet Möglichkeiten für die industrielle Zusammenarbeit mit Japan. Indonesische Botschaft führt das Investitionspotenzial Indonesiens in Belgien ein. Nun hören Sie die Nachrichten in Einzelnen. Die indonesische Regierung auf einem UN-Gipfel dringt auf eine gemeinsame Aktion gegen den Menschenhandel. Die indonesische Außenministerin Retno LP Marsudi sagte am Freitag in Jakarta bei einer Pressemitteilung, dass der Menschenhandel immer noch eine große Bedrohung für alle Nationen sei. Gemeinsame Maßnahmen seien deshalb nötig, um den Menschenhandel zu beseitigen. Die Erklärung wurde von der indonesischen Außenministerin auf der hochrangigen Tagung über die Bewertung des globalen Aktionplans zum Thema Menschenhandel am Rande der 72. UN-Generalversammlung in New York, den USA, vor kurzem abgegeben. Sie sagte, die indonesische Regierung habe auch Anstrengungen unternommen, damit die Bekämpfung des Menschenhandels eine der nationalen vorrangigen Agenden werde. Während des Treffens bekräftigte Außenministerin Retno Marsudi die Verpflichtung Indonesien, die Bemühungen zur Tilgung von Menschenhandel und Opferschutz auf verschiedenen Strecken, sowohl national als auch bilateral, regional und multilateral, zu verstärken. Auf nationaler Ebene behauptete Außenministerin Retno Marsudi, dass die indonesische Regierung verschiedene integrierte Schritte unternahm, um den Menschenhandel zu begegnen, einer von ihnen durch die Bildung von einer Arbeitsgruppe zur Verhinderung und zur Handhabung von Menschenhandel. Vizepräsident Yusuf Kalla betrachtet Indonesiens Wettbewerbsfähigkeit in Südostasien nicht ganz hoch, obwohl das Weltwirtschaftsforum gerade angekündigt hat, dass die Wettbewerbsfähigkeit Indonesiens im Jahr 2016 auf den 36. Platz von 60. Platz stieg. Die Aussage wurde von dem Leiter des Expertenteams des Vizepräsidenten, Sofyan Wanandi, am Freitag in Jakarta ausgeliefert, nachdem er ein Treffen mit Vizepräsident Yusuf Kalla gemacht hatte. Den Daten des Weltwirtschaftsforum nach liegt die globale Konkurrenzkraft Indonesiens von 2017 bis 2018 in dem 36. Rang. Inzwischen gibt es 137 Mitgliedsländer des Weltwirtschaftsforums. Indonesiens Rang ist aber noch unter Thailands Rang und Malaysias Rang. Thailand liegt im 23. Rang und Malaysia im 23. Rang. Trotzdem, sagte Sofyan Wanandi, dass die zunehmende Wettbewerbsfähigkeit zeigt, dass das globale Vertrauen in Indonesien inmitten der noch unstabilen Weltwirtschaftslage auch gestiegen ist. Deshalb verbessere die derzeitige Regierung unter der Führung von Präsident Joko Widodo und Yusuf Kalla die Koordination in allen Regierungslinien weiterhin, vor allem vor den Gouverneur-, Bezirksleiter- und Bürgermeisterwahlen sowie vor den Präsidentschaftswahlen im Jahre 2019, fügte Sofyan Wanandi hinzu. Als einer der subregionalen Zusammenarbeit spielt Indonesien, Malaysia, Thailand, Wachstumdreieck, IMTGT eine wichtige Rolle, um die Ziele der ASEAN-Gemeinschaft zu verwirklichen, vor allem um den Wohlstand in drei Ländern zu schaffen. Der indonesische koordinierende Minister für Wirtschaft, Darmin Nasution, sagte am Freitag in Pangkal Pinang der Provinz Bangka Belitung bei dem Ministertreffen der subregionalen Indonesien, Malaysia, Thailand, Wachstumdreieck, IMTGT, dass IMTGT nicht nur eine wirtschaftliche Zusammenarbeit von drei Ländern, sondern auch als integrierte Wirtschaftsregion sei. Es sei sehr zu hoffen, dass alle Verpflichtungen und Zusammenarbeit, die IMTGT durchgeführt habe, das integrierte Wachstum von drei Ländern unterstützen können, sagte Minister Darmin Nasution weiter. Der malaysische Ministerpräsident Datuk Seri Abdul Rahman Dahlan, der thailändische Transportminister Arkom Tham Pitha Paisit, der Vizegeneralsekretär des ASEAN Sozial- und Kulturrats Fong Thep Artha Kaifal Fateh, der Direktor vom Zentrum für IMTGT Pairote Potifong, der Direktor der Asiatischen Entwicklungsbank ADB Ramesh Subramaniam, der Gouverneur von Bangka Belitung R. Zalti Rozman und die Delegationen von drei Ländern wohnten dem Treffen bei. Minister Darmin Nasution brachte seine Hoffnung zum Ausdruck, dass die Investition in das Indonesien-Malaysia-Thailand-Wachstum-Dreieck weiter eintreten werden, da die Regierungen und die Geschäftsleute von drei Ländern gegenseitig sich helfen, um die regionale Wettbewerbsfähigkeit weiter zu verbessern. Die indonesische Regierung durch das Ministerium für Energie und Mineralvorkommen will die Öl- und Gasexploration erhöhen, um die Produktivität zu steigern. Der Explorationsleistungsdialog fand am Freitag in Jakarta statt, an dem der Vizeminister für Energie und Mineralvorkommen Archandra Tahar, Vizeleiter der Sondereinheit für Upstream Öl- und Gasgeschäftsaktivitäten Sukandar, die Vertreter des Finanzministeriums, Energiebeobachter und die Zusammenarbeitsvertragspartner teilnahmen. Die Regierung erhöht die Investitionen weiter, vor allem die Öl- und Gasexplorationsaktivitäten in Indonesien. Denn seit 2014 gehen die Investitionen in die Explorationsaktivitäten in den Bereichen Ausbeutung und Exploration weiter zurück. Die Regierung hat verschiedene Verbesserungen vorgenommen, um Investitionen vor allem im Ölsuchebereich zu erhöhen. Zum Beispiel die Erteilung der Regierungsverordnung nummer 27 vom 2017 über die Änderung der Regierungsverordnung 79 vom 2010 rückzahlbare Betriebskosten und Einkommensteuerbehandlung im Upstream-Öl- und Gasgeschäft. Indonesien eröffnet industrielle Kooperationsmöglichkeiten mit Japan, wo es durch den Besuch des Generaldirektors der Entwicklung der industriellen Zonen des Industrieministeriums Imam Haryono nach Japan vor kurzem verfolgt wird. Die indonesische Nachrichtenagentur Antara zitierte am Freitag, Imam Haryono sagte, dass die Japaner von den Darstellungen über die indonesischen Industriezonen sehr begeistert sei. Zuvor dachten die Japaner nicht, dass viele Regionen außer der Insel Java entwickelt werden können. Imam Haryono sagte weiter, das indonesische Industrieministerium gebe den japanischen Unternehmen in Osaka und Tokio die Erklärungen über die Investitionschancen im Industriezonenbereich in Indonesien. Mehr als 50 japanische Unternehmer in jeder Stadt wohnten der Darstellung von dem indonesischen Industrieministerium bei. Imam Haryono zufolge sei diese Veranstaltung ein Tor für Indonesien, um die Geschäft- und Industriezusammenarbeit mit den japanischen Unternehmen zu stärken. Die indonesische Botschaft in Brüssel hielt ein Seminar zur Einführung potenzieller Investitionen in Indonesien an belgische Unternehmen und Geschäftsleute. Der Pressemitteilung der indonesischen Botschaft in Brüssel, die am Freitag von der indonesischen Nachrichtenagentur Antara zitiert wurde, nach, gehe das Seminar um das Investitionspotenzial in Indonesien und habe Invest in Bountiful Indonesia oder Investieren in reichlichem Indonesien zum Thema. Das Seminar fand in Euronext statt. Die indonesische Botschaft in Brüssel, die indonesische Effektenbörse und Euronext arbeiteten zusammen, um dieses Seminar zu veranstalten. Die Geschäftsleute aus Belgien und Luxemburg, einschließlich der Vertreter der Industrie- und Handelskammer und der Vertreter der Effekten- und Infrastrukturfirmen, wohnten dem Seminar bei. Der Direktor von Euronext Brüssel, Vincent van Dessel, eröffnete das Seminar. Vincent teilte mit, Indonesien sei ein großes Land, aber noch nicht weltweit bekannt sei. Im Zufolge werde das Seminar eine gute Chance für die belgischen Unternehmen, um Indonesien tiefer zu kennen. Der indonesische Botschafter in Belgien, Luxemburg und Europäische Union, Yuri Octavian Tamrin, brachte zum Ausdruck, es sei wichtig für Indonesien, die Zusammenarbeit mit den drei Ländern, und zwar Belgien, Luxemburg und Europäische Union zu stärken. Liebe Zuhörer der Stimme Indonesiens, nun hören Sie Wetterbericht. Jakarta am heutigen Mittag sonnig bei einer Temperatur von 32 Grad Celsius, die Luftfeuchtigkeit 94%. Das waren die Nachrichten der Stimme Indonesiens in Jakarta. Einige wichtige Ereignisse, die in dieser Woche passierten und von einigen nationalen Zeitungen berichtet wurden, werden in einer Presseschau zusammengefasst. Wie folgt. Wir beginnen mit der Zeitung Sindo. Am Mittwoch, den 27. September 2017, schrieb die Zeitung Sindo in ihrem Leitartikel, die Zentralregierung und die regionalen Regierungen müssen zusammenarbeiten. Die indonesischen Reiseziele sind nicht nur die vielste, aber auch die beste in der Welt. Verschiedene Arten von Reisezielen wie Kultur, Natur, Kur und Einkaufen befinden sich in Indonesien. Indonesien muss aber vor vielen Problemen stehen, um diese Reiseziele zu verwalten. Im Jahre 2016 besuchen 11,62 Millionen ausländische Touristen Indonesien. Diese Zahl war niedriger im Vergleich mit den anderen ASEAN-Ländern. Diese Zahl zeigt, es fehlt noch etwas bei der Verwaltung der indonesischen Reiseziele. Die schönen Reiseziele in Indonesien sind nicht nur Bali. Dieses Problem zu bewältigen, drängen die Zentralregierung, die regionalen Regierungen, internationale Tourismusveranstaltungen öfter und aktiver durchzuführen. Dies soll dazu dienen, das Ziel der ausländischen Touristenzahl im Jahre 2018 17 Millionen Menschen zu erreichen. Der Zeitung Sindo zufolge muss die Zentralregierung in der Lage sein, die Außentourismuswerbungen zu erleichtern und genügende Infrastruktur dafür zur Verfügung zu stellen. Die Zentralregierung und die Provinzregierungen müssen zusammenarbeiten, das indonesische Tourismuspotenzial zu entwickeln. Wir kommen jetzt zu der Zeitung Media Indonesia. Am Donnerstag, den 28. September 2017, schrieb Media Indonesia in ihrem Leitartikel Verhindern die Regeneration der Korruptionstäter. Die Regeneration der Korruptionstäter ist aufgetreten. Nicht wenige Korruptoren sind ziemlich jung. Sie beginnen gerade eine politische Karriere zu verfolgen, dann in einen Schlamm der Korruption zu stürzen. Korruption geht auch an die Familie. Ehemann, Frau, Sohn und Schwiegersohn zusammen drängten sie hinter Gittern. Es muss fest gesagt werden, dass korrupte Regeneration in vielen politischen Dynastien in der Region auftritt. Korruption wird von denen getan, die noch Verwandtschaftsbindungen haben. Die Ernennung von Kutai Kartanegara-Regen Rita Widyasari als Verdächtiger im Falle der angeblichen Befriedigung durch die Korruptionsbekämpfungskommission am Dienstag bestätigte zunehmend die Tatsache der korrupten Regeneration. Rita wurde die zweite Kutai Kartanegara-Regen, mit dem KPK umzugehen. Früher war Ritas verstorbener Vater, Syaukani Hasan Rais, auch von der KPK zum Korruptionsverdächtigen ernannt worden. Es ist zu lange eine Liste der Korruptionsregeneration der politischen Dynastien. Es gab viele Versuche, die Kette der Korruption zu brechen. Ausgehend von der Bemühung, Sanktionen zu optimieren, eine abschreckende Wirkung zu schaffen, bis eine zusätzliche strafrechtliche Strafe in Form eines Widerrufs der politischen Rechte besteht. Eine weitere Anstrengung zur Verhinderung der Regeneration der Korruption ist durch Regulierung. Geschaffene Gesetze, die Kandidaten für regionale Oberhäupter verbieten, haben einen Interessenkonflikt mit dem amtierenden Oberhäupter. Die Bestimmung ist in Artikel 7 des Gesetzes Nummer 8 vom 2015 dargelegt. Die Regulierung wurde jedoch sofort vom Verfassungsgericht abgebrochen. Laut Media Indonesia liegt die letzte Hoffnung, die Kette der Regeneration korrupter politischer Dynastien zu brechen, in den Schultern der politischen Parteien und der Öffentlichkeit. Die letzte Festung bricht die Kette der Korruption-Regeneration politischer Dynastie in den Händen von Menschen, die das Wahlrecht haben. Darüber hinaus Klug bei der Auswahl der Leiter der Region ist wichtig, vor allem sehen die Erfolgsbilanz der Kandidaten und seine Familie. Wir beenden unsere heutige Presseschau mit dem Leitartikel von der Zeitung Kompas. Am Freitag, den 29. September 2017, schrieb Kompas, retten unsere Kinder. Die Tatsache der Sorge stellt die Öffentlichkeit wieder auf. Je mehr Kinder unter dem Alter an dem Missbrauch von Betäubungsmitteln und gefährlichen Drogen beteiligt sind. Diejenigen, die am Drogenhandel beteiligt sind, sind Kriminelle, die es verdienen, streng bestraft zu werden. Nicht nur macht es die Last und die Gesundheitskosten schwellen, aber vor allem zerstören sie die Zukunft des Kindes und die Generation der Nation. In exekutiven Zusammenfassung Umfrage und Missbrauch und illegale Drogen in der Gruppe Studenten und Schüler in 18 Provinzen im Jahr 2016, die nationale Betäubungsmittelagentur mit dem Zentrum für Gesundheitsforschung Universität von Indonesien in Zusammenarbeit durchgeführt wird, ist es bekannt, im Durchschnitt sie zum ersten Mal Drogen 16 Jahre verwendet und mit das jüngste Alter 10 Jahre und die höchsten 27 Jahre. Kompass zufolge, ironisch, minderjährige Kinder ist nicht nur ein Benutzer, sondern auch ein Verteiler. Dieser Befund steht im Einklang mit den von den Indonesian Kinderschutzkommission KPAI ergaben Tatsachen, dass 42 Kinder Drogenhändler im Jahr 2014 mit unterschiedlichen Altern wurden, darunter auch Kinder, die noch Grundschüler sind. Nach dieser Zeitung gibt es keinen anderen Weg, alle Parteien müssen aufstehen, um die Kinder zu retten, gegen Drogenmissbrauch zu kämpfen. Als Elternteil unterstützen das Kind gegen die Invasion der äußeren Tricks, indem sie offene Kommunikation von Liebe und Pflege. Allerdings gibt es noch viele Hausaufgaben. Die Polizei, Staatsanwälte und die Richter müssen entscheiden, handeln und die größten Händler bestrafen. Das Ministerium für Kultur und Bildung hilft Schulen bei der Geselligkeit, gesundes Leben sowie eine geschickte Art und Weise der Umgang mit verschiedenen Angeboten von Freunden und Fremden. Schulen sind auch verpflichtet, die Händler, die in der Schule hingen, zu verwalten. Der Punkt ist, schließen sie alle Lücken, bekommen nicht infiltrierte Drogen. Soweit Presseschau.
Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu unserem Programm Vergangenheit und Gegenwart. An dem Datum des 30. September ereigneten sich einige Dinge von historischer Bedeutung. Wir beginnen mit dem 30. September 1965. An dem Tag wurden 6 hochrangige indonesische Militärs in der Lubang Buaya, Jakarta getötet oder mit anderen verbrannt. Die 30. September Bewegung oder oft abgekürzt als G36 SPKI oder bekannt auch als Gestapo Bewegung von September 30 oder einfach nur Gestok genannt, ist ein Ereignis des am 30. September und 1. Oktober 1965 passierte, bei dem 6 indonesische militärische hochrangige Offiziere zusammen mit einigen anderen in einem Putschversuch getötet wurden. Dieses Ereignis wurde später von den Mitgliedern der indonesischen Kommunistischen Partei argumentativ genutzt. In dieser Aktion entkam der Oberbefehlshaber der indonesischen Armee, General Abdul Haris Nasution, dem Mord, aber sein Abjutan Kapten Pierre Tandean und seine jüngste Tochter wurden getötet. Als Ergebnis dieses Ereignisses fiel die alte Ordnung unter der Führung von Präsident Soekarno und Suharto übernahm die Macht. Am 16. September 2005 entstand der Streit mit Cartoons des Propheten Muhammad. Die dänische Zeitung Jyllands Posten veröffentlichte 12 Cartoons mit dem Bild von Muhammad. Nach der Veröffentlichung der Bilder gab es eine weit heftige muslimische Reaktion, dass sie die Muslime in ihren Überzeugungen verletzt fühlten. Nach dem Islam ist jede Darstellung des Propheten Muhammad verboten. Diese Kontrovers führte in einigen Ländern zu gewalttätigen Aktionen mit großen Demonstrationen. Schließlich, um die Proteste und den Zorn der islamischen Gemeinschaft zu beenden, entschuldigte sich die dänische Tageszeitung. Am 16 September 2009 erschütterte ein Erdbeben West Sumatra mit der Größenordnung 7,6 auf der Richterskala. Ein Beben mit einer Größenordnung von 7,6 auf der Richterskala, das vor der Küste von West Sumatra oder 50 Kilometer nordwestlich der Stadt Padang Chanrit war, erschütterte 17:60 die Provinz West Sumatra umliegenden Gebieten am 16. September 2009. Das Erdbeben verursachte 100 tote Menschen und viele wurden verletzt. Es verursachte auch schwere Schäden in einigen Gebieten in West Sumatra, wie Padang Pariaman, Padang Pesisir Selatan, Bukit Tinggi, Padang Panjang, Agam, Solok, und West Pasaman. Liebe Zuhörer, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Auf Wiederhören.
Im Blickpunkt Analyse der Nachrichten und der täglichen Ereignisse.
Liebe Hörerinnen und Hörer, wir treffen uns wieder beim Programm Im Blickpunkt mit dem Thema Konkurrenzleistungsfähigkeit Indonesiens hat sich verbessert. Am 27. September dieses Jahres veröffentlichte das Weltwirtschaftsforum WEF den Index der globalen Konkurrenzleistungsfähigkeit GCI 2017-2018. In dieser Meldung belegt die indonesische Konkurrenzleistungsfähigkeit den 36. Platz von 137 Ländern. Die Position Indonesien steigert sich 5 Punkte im Vergleich zu der Position letzten Jahres, nämlich im 41. Platz. Diese Entwicklung Indonesiens wird von WEF mit Südkorea, das seine Arbeit in allen Konkurrenzleistungsfähigkeiten verbessert, verglichen. Die Position Indonesiens im 36. Platz wird von seiner Position im 9. Platz des Weltmarktes und der starken Makrowirtschaft im 26. Platz gefordert. Indonesien belegt auch den 31. und 32. Platz jeweils in der Innovation und des modernen Geschäftes. Diese Position wird einer der größten Innovatoren zwischen den Entwicklungsländern. Laut der Meldung von WEF ist Indonesien in der Bereitschaft der Technologie unterentwickelt. In diesem Sektor belegt Indonesien nur den 18. Platz, obwohl Indonesien in den letzten Jahrzehnten eine Entwicklung gemacht hat. In der Effizienz des Marktes der Arbeitskräfte braucht man auch die signifikante Entwicklung, da Indonesien in diesem Bereich den 96. Platz belegt. Dies wird von den großen Kosten, die Flexibilität, der Beherrschung des beschränkten Lohnes und der beschränkten Vertretung der Frauen in der Arbeitskräfte hervorgerufen. Man rechnet den Punkt des Indexes der globalen Konkurrenzleistungsfähigkeit, indem man die Daten, die 12 Säulen der Konkurrenzleistungsfähigkeit umfassen, verbindet. Diese 12 Säulen sind Institution, Infrastruktur, Umwelt, Makrowirtschaft, Gesundheit, Grundbildung, Hochschulbildung, Fortbildung, Effizienz des Marktes, der Waren und der Arbeitskräfte, die Entwicklung des Finanzmarktes, die Bereitschaft der Technologie, der Maß des Marktes, das moderne Geschäft und die Innovation. Der Gouverneur der Indonesischen Zentralbank BI, Agus Martowardoyo, begrüßt die Verbesserung der indonesischen Konkurrenzleistungsfähigkeit von 41 auf 36 von 137 Ländern. Nach der Koordinationssitzung mit der Zentralregierung und der Indonesischen Zentralbank in Bandung, West Java, sagte Agus Martowardoyo, dass die Verbesserung der Konkurrenzleistungsfähigkeit Indonesiens mit dem globalen Vertrauen auf Indonesien übereinstimme. Indonesien erlebte auch den Rang für die Erleichterung des Geschäftes von 106 auf 91 Rang. Laut Agus Martowadoyo sei die Verbesserung dieses Ranges das Ergebnis der Reform von der Regierung. Er fuhr fort, dass Indonesien nicht nur die Infrastrukturen ausbauen solle, sondern auch die Konkurrenzleistungsfähigkeit, die Nahrungssouveränität und die Reform der Energie verbessern. Das war unsere Sendung im Blickpunkt.
Hören Sie verschiedene Informationen über indonesische Kunst und Kultur im Programm Wunder Indonesiens.
Liebe Zuhörer der Stimme Indonesiens, herzlich willkommen zu unserem Programm Wunderbares Indonesiens, in dem wir Ihnen über die Reiseziele, Kue, Kunst und Kultur des Landes berichten. Dieses Mal laden wir Sie dazu ein, nach Lombok, West Nusa Tenggara, zu reisen, der schöne Tanjung Aan Strand näher kennenzulernen. Außer auf der Kurzwelle 9.25 kHz können Sie unsere Sendung auch über Livestream www.voi.co.id und RRI Play App auf Ihrem Smartphone hören. Liebe Zuhörer, die Lombok-Insel ist berühmt, erstaunliche Strände zu haben, besonders in der südlichen Region von Lombok-Insel. Einer von ihnen ist Pulau Tanjung Aan, eine Sache, die Tanjung Aan Strand mit anderen Stränden in Lombok unterscheidet, ist der Sand, der rund wie Pfeffer ist. Tanjung Aan Strand ist perfekt für diejenigen von euch, die Snorcheln und Schwimmen lieben. Weil die Wellen am Tanjung Aan Strand ganz ruhig mit einer relativ geringen Tiefe sind. Liebe Zuhörer der Stimme Indonesiens, Tanjung Aan Strand ist von mehreren Hügeln umgeben. Sie können bequem den Hügel erreichen, die schöne Aussicht auf Tanjung Aan Strand von den Höhen zu sehen. In der Nähe von Tanjung Aan Strand sehen Sie einige hölzerne Regenschirme mit gestricktem Stroh als das da. Ein Weg, Tanjung Aan Strand zu genießen, ist, indem unter dem Schirm liegt, während die junge Kokosnuss verkauft, die an diesem Strand verkauft wird. Und wenn Sie hungrig sind, können Sie ein Restaurant wählen, das eine Vielzahl von Gerichten aus anderen Regionen und auch lokale Kue-Menüs bietet. Liebe Zuhörer, Tanjung Aan Strand liegt etwa 75 Kilometer von der Stadt Mataram entfernt. Wenn Sie aus der Stadt Mataram mit Privatfahrzeugen sind, wird Ihre Mahlzeit etwa anderthalb Stunden auf der Strecke Mataram Cakranegara, Kediri, Praia, Batu Nyale, Sengkol, Rambitan, Sade, Kuta, und letzte Tanjung Aan nehmen. Neben privaten Fahrzeugen ist es ratsam, ein Motorrad oder ein Auto aus der Stadt Mataram zu mieten, da die öffentlichen Verkehrsmittel eine Zeitverschwendung und relativ lästiger sind. Liebe Zuhörer, bevor Sie Tanjung Aan Strand besuchen, gibt es einige Vorbereitungen, die man in Betracht ziehen muss, denn Sie sollen Bargeld holen. Denn am Strand von Tanjung Aan ist noch keine vorhandene Ausstattung wie Geldautomat. Weil es sehr heiß ist, achten Sie darauf, auch Sonnenbrillen zu bringen, Kopfbedeckung wie ein Hut und tragen auch Sonnenschutzmittel. Auch natürlich nicht vergessen, einen Wechsel der Kleidung zu bringen, wenn Sie planen, Aktivitäten im Wasser zu machen. Es ist auch ratsam, sue wie bequem suen zu tragen, so dass sie nicht belästig werden, wenn sie den Hügel am Strand dieses Tanjung anklettern. Und vor allem nicht vergessen, eine Kamera zu bringen, um die Schönheit von Tanjung An Strand zu erfassen. Sie müssen sich keine Sorgen machen, wenn Sie vergessen, Schnorchelausrüstung zu holen, denn dieser Strand ist verfügbar für die Ausrüstung für das Schnorcheln. Und die richtige Zeit zum Schnorcheln ist am späten Nachmittag, denn zu diesem Zeitpunkt wird der Meeresspiegel anfangen zu steigen und machen Tanjung An Strand ist der richtige Ort zum Surfen. Liebe Zuhörer der Stimme Indonesiens, das war unser Programm Wunderbares Indonesiens. Wir treffen uns wieder morgen mit anderen interessanten Themen. Auf Wiederhören!
Das Programm Die Vielfalt Indonesiens ist ein Programm, das den Zuhörern vielfältige gegenwärtige Informationen über Indonesien präsentiert.
Liebe Hörerinnen und Hörer der Stimme Indonesiens, herzlich willkommen zu unserem Programm Dies und Das. Heute erzählen wir über das Fest Ja'ahowo der Insel Nias. Die Inselgruppe Nias gehört zu Indonesien und liegt 125 km vor der Westküste Sumatras im Indischen Ozean, etwas nördlich des Äquators. Die Insel ist etwa 125 km lang und 40 km breit. Administrativ gehört sie zur Provinz Sumatra Utara. Im Süden liegen die Batu-Inseln, im Norden Simelu und die Banyak-Inseln. Die meisten Einwohner von Nias kommen aus der Volksgruppe Ono Niha, die die Megalith-Kultur erhält. Die Inselgruppe Nias besitzen viele Reiseziele wie Meer für Surfing und Tauchen, traditionelles Haus und Fahombo oder auf Steinspringen. November 23 bis 20 November dieses Jahres ist die passende Zeit, um die Kultur der Inselgruppe Nias kennenzulernen. Das Fest Ja'ahowo wird in fünf Bezirken, nämlich West Nias, Nias Gunung Sitoli, Nord Nias und Sud Nias veranstaltet. Alle traditionelle Spiele, wie zum Beispiel Rago Ue, Fafusi, Fabelugama und Fabiri, sowie Fahombo werden dabei aufgeführt. Ja'ahowo wird am 23. November mit der Ausstellung der Produkte und Souvenirs von Nias und Bildhauerei geöffnet. Die Maskotte des Festes ist der Vogel Papagei Makiau mit dem Tag Lina Nias Trauminsel. Der Geschichte zufolge ist Makiau der Leiter aller Vogel in Nias. Am Nachmittag wird eine Kulturparade veranstaltet. Alle Bezirksleiter und Hauptlinge tragen Trachten. Alle Delegationen werden traditionelle Attraktionen vorführen. Das Fest Ja'ahowo hat das Ziel, die Kultur und Tradition der Volksgruppe Nias vorzustellen. Wenn Sie sich daran interessieren, an dem Fest Ja'ahowo teilzunehmen, besuchen Sie die Inselgruppe Nias im November. Liebe Zuhörer, das war das Programm Dies und Das. Auf Wiederhören.
Morgen, wir treffen uns wieder mit dem gleichen Programm, aber mit anderen Informationen über Indonesien.
Musikregenbogen, verschiedene Musikarten von der Stimme Indonesiens.
Liebe Zuhörer der Stimme Indonesiens, wo immer Sie sind, wir treffen uns wieder mit mir, Nunung Nursia, bei Musik Regenbogen. Heutzutage präsentieren wir die Poplieder von Elephant King Musikgruppe. Am Anfang des Musik Regenbogen-Programms präsentieren wir ein Lied mit dem Titel With Grace. Aus Jakarta wünschen wir Ihnen gute Unterhaltung.
See it clearer in my dreams, so I'll prove myself wrong to believe it. Leaning in the backseat on my own, so I'll lay my heart on your spirit.
Liebe Hörerfreunde der Stimme Indonesiens, das war das Lied With Grace von Elephant King. Die Bildung dieser Newcomer-Band entstand aus dem letzten Projekt von der Sänger Bam Mastro, die einen Kurzfilm macht. Von dort Bam und seine Freunde, nämlich John Paul Patton, Dewa Primairi und Bayu Adisa Putra, gründete im Jahr 2013 ein Band mit dem Namen Elephant King. Diese Elephant Art Pop und R&B Band hat mehrere EPs und ein Album veröffentlicht, und zwar Szenerien, ein Kurzfilm von Elephant Art, Spatier, ein Kurzfilm von Elephant Art und City J. Darüber hinaus hat Elephant King auch mehrere Flagship Singles, We With Grace, Beat The Ordinary, Montage und andere. Was interessant ist die Art Elephant-Werke. Musikalische Werke sind neben allen visuellen Konzepten in Form von Kurzfilmen vorgestellt. Das visuelle Konzept, das die Gesichter von Julian Day, einer fiktiven Figur, erzählt, die mit den Launen des Lebens beschäftigt. da die Handlung im Film miteinander verbunden, die Lieder und das Albumwerke von Elephant Day eine komplette Geschichte zu bauen. Obwohl durch das visuelle Konzept unterstützt, wird die Arbeit von Elephant Kind Musik sicherlich nicht enttäuschen, die Musikliebhaber von Indonesien. Liebe Zuhörer, hier präsentieren wir das Lied von Elephant Kind, das Why Did Have You Go betitelt wird. Aus Jakarta wünschen wir Ihnen gute Unterhaltung.
Far you wanna go, how far you made me smile, you'll end up where you came. The only thing I care, how far you wanna know me. I heard once in a while, some angels learn to fly. Just let those feathers drop. The only thing I care, how far you ought to know me. Why did you have to go? You should.
Liebe Hörerfreunde der Stimme Indonesiens, liebe Musikfreunde der Stimme Indonesiens, Sie sind immer noch bei uns bei Musik Regenbogen und diskutiert immer noch über Elephant Kind Musikgruppe. Obwohl jede Arbeit immer auf Englisch ist, sollten indonesische Musikliebhaber immer noch stolz sein, wie Elephant Kind bereits Indonesien auf der internationalen Bühne vertreten als die Rocking die Region in Singapur im Jahre 2015. Darüber hinaus wird die Texte und die in Elephant Kind Vereinbarung immer emotional und relevant für das Leben der Menschen sind. Von der Erscheinungsseite kann das Publikum ein wenig mit der Anwesenheit von Elephant Kind verwirrt sein. Under Us by Under Top Indonesian Band, die oft attraktiv erscheinen, was oder neigt dazu, aus ein Ander zu fallen und zerstaus wie ein Studenten. Nun, obwohl es den Bassisten John Paul Patton Elefantkin bleiben Gegenwart mit Werken von emotionaler Musik und Visuals links, die spielen nicht. Liebe Musikfreunde, das war unser Programm Musik Regenbogen über die Popband namens Elefantkin. Vor dem Abschied präsentieren wir die folgenden zwei Lieder mit dem Titel Beat the Ordinary und Montage. Aus Jakarta wünschen wir Ihnen gute Unterhaltung und auf Wiederhören.
Oh, Lord, I'm alive. Die Stimme Indonesiens hält die Würde am Leben.
RRI Internationale Sendung Voice of Indonesia.
Informing, connecting, dignifying.
Voice of Indonesia, die internationale Sendung von Radio Republik Indonesia in Jakarta, präsentiert die Nachrichten und aktuelle Informationen sowie Unterhaltungsprogramm.
Sie können jeden Tag unsere Sendung in deutscher Sprache über die Frequenzen 15150 oder 95 und 11785 kHz oder Audio on Demand in d.voi.co.id hören.
Richten Sie Ihre Kritik und Meinungen in de.voi.co.id oder richten Sie Ihren Brief an Voice of Indonesia, die internationale Sendung von Radio Republik Indonesia, Jalan Merdeka Barat, Nummer 4-5 Jakarta oder PO Box 1157 Jakarta 1011 Indonesia. Außerdem vereinigen Sie sich mit uns im Facebook und im Twitter von Voice of Indonesia, VOI Indonesia.